Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast für die ganze Familie mit der Christine.
Hallo.
Und mit dem Michael.
Hallo, hallo André.
Ja, und Michael, ich eröffne heute mal mit der Frage, wo erwischen wir dich gerade?
Ich bin jetzt schon schockiert, weil du jetzt Michael immer so sagst, deswegen habe ich direkt schon wieder Haltung angenommen. Wo erwischt ihr mich gerade? Ich sitze hier am Schreibtisch und spreche mit euch.
Weißt du, dass das, oder wisst ihr, dass das sowas wie ein geflügeltes Wort ist? Wo erwische ich dich gerade als Eröffnungsfloskel, sage ich mal, eines Podcasts, eines Mitbewerbers sozusagen? Aber ich glaube, die sind ein bisschen regelmäßig und auch ein bisschen stärker als wir. Das ist der Podcast von Precht und Lanz.
Ach.
Und die erste Frage von Lanz an Richard David Precht ist immer, wo erwische ich dich gerade? Ist immer dasselbe. Der sagt immer und? In der Kamenate.
Ach,
also in seiner Arbeit, in seinem Arbeitszimmer, in seiner Arbeitsstube.
Aha.
Warum erwähne ich das? Also wir hatten uns übrigens vorgenommen, nicht mal so politisch zu sein.
Ja,
wir
haben das so die letzten, schon gut los, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt, also ich nehme Haltung in mehrfacher Hinsicht an.
Wir haben die letzten 2-3 Podcast-Folgen mal evaluiert, wie man so schön sagt, was wir ja selten gemacht haben oder selten machen. Und ja, wir müssen uns da zu solchen Sachen nicht auch noch äußern. Es gibt so viele Leute, die da ihren Senf dazugeben und wir sind da wahrscheinlich weder berufen noch befähigt, da großartig noch einen Beitrag zu leisten. Deswegen versuchen wir, das politisch ein bisschen rauszunehmen, richtig?
Oh ja.
Damit jetzt die basisdemokratische Mehrheitsmeinung richtig wiedergegeben.
Also ich bin dafür.
Mhm. Ich auch, definitiv.
Ich meine, wenn schon andere so viel Blödsinn erzählen, müssen wir uns doch natürlich auch noch damit einreihen. Ja.
Aber ich möchte es nochmal ganz kurz, auf Lanz zurückkommen.
Aber.
Das ist wirklich das Einzige.
Ich bin dafür, aber.
Das ist das Einzige
heute.
Können ja
alle sagen, was sie denken, aber.
Aber, das ist ein ganz großes Aber diesmal, weil ich war wirklich schockiert, vorgestern, schockiert und ich habe mir wirklich spontan gedacht, Deutschland hat einen neuen Tiefpunkt in seiner Diskurskultur erreicht. Anlass sind natürlich die Ereignisse im Nahen Osten. Und ich weiß nicht, ob ihr die ganze Diskussion verfolgt habt, Richard David Precht, der hatte in seinem Podcast mit Markus Lanz gefährliches Halbwissen zum Besten gegeben. Also sinngemäß hat er gesagt, dass ultraorthodoxe Juden nicht arbeiten dürfen, weil ihnen das die Religion verbietet, außer so ein bisschen Diamantenhandel und ein paar Finanzgeschäfte. So, daraufhin entbrannte ein medialer Sturm der Entrüstung. Dieser Mann wurde gegrillt, dieser Mann wurde regelrecht in der Luft zerrissen, obwohl er sich sofort danach entschuldigt hat. Ja, also die haben, ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge so noch, einen halben Tag oder irgendwas, stand die da noch zum Abruf bereit, dann wurde das auch rausgeschnitten. Er hat sich wirklich sofort dafür entschuldigt und hat das meiner Meinung nach, ich habe das gehört, ganz sauber abgeräumt zusammen mit dem Markus Lanz. Also es war ein Lapsus, es war wirklich ein blöder Lapsus, so ein Schusselfehler. Als würde ich jetzt zum Beispiel behaupten, streng orthodoxe Juden dürfen ihre großen Hüte nur an Dienstagen abnehmen. Ja.
Nee, so war es nicht. Also das, kann man es nicht abbügeln. Also er hat schön die Klischees verbreitet. Die ultraorthodoxen Juden arbeiten nicht, sie tun nichts, außer eben, und das ist das Klischee auch, das man in Deutschland aus der Nazi-Zeit so schön kennt, ja, die machen ein bisschen bisschen Diamantenhandel und so weiter. Und sie gehen auch nicht, sie zeugen einfach nur viele Kinder, wo Herr Lanz dann zuschmiert, ja, das Land ist in Geiselhaft, weil die so viele Kinder zeugen, dass das ganze Land überschwemmt wird mit den orthodoxen Kindern. Also da war schon ein bisschen mehr drin. Und ich finde, jemand, der sich immer auf so einen moralischen Sockel stellt wie Herr Precht, der ja der Große oder sich selbst als den großen Vordenker der Nation sieht und immer natürlich die wissenschaftlich fundierte Meinung hat, also wer so einen Schwachsinn erzählt.
Aber mit Verlaub, er ist doch kein Antisemit. Also sorry, ich weiß nicht, wie weit du dich mit Richard David Precht beschäftigt hast. Ich weiß nicht, was du von ihm gelesen hast. Weiß nicht, was du von ihm gehört hast. Ich ziemlich viel und das schon seit einigen Jahren. Und das ist doch ein Humanist im tiefsten Sinne. Also das muss man doch jetzt mal im Kontext sehen. Also eben, und das ist genau das Problem, dass es so dekontextualisiert wird und dass man sagt, dieser Antisemit und jetzt zeigt er seine wahre Seite und dann marschieren ja da gleich so Leute auf mit ganz großen Geschützen vorneweg, wieder Frau Agnes Strack-Zimmermann in der Talkshow dann bei Lanz, ja, die dann gleich wieder dafür gesorgt hat. Ich vergleiche sie immer so mit dieser, ich weiß nicht, ob er George Orwell kennt, 1984, da gibt's ja immer so die Hassminute. Ja, die müssen jeden Tag irgendwie antreten, so sämtliche Menschen in diesem Land. Und da gibt's so Hassminuten, so zwei Hassminuten müssen die über sich ergehen lassen. Und da sehe ich immer Frau Strack-Zimmermann vor mir. Und die waren ja alle so außer sich. Also ja, du hast recht. Na klar, könnte man sagen, das ist mehr als nur ein Lapsus. Das war vielleicht doch weit übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich bin der Meinung, also das ist jetzt meine persönliche Ansicht, ich will euch eure Meinung da natürlich nicht nehmen, dass das also wirklich nur, ja, es war ein Versehen meines Erachtens.
Naja, und, aber dann zeigt es aber leider was ganz anderes, nämlich, also wenn es nur ein Versehen, ich würde ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass er ein Antisemit ist, also ein totaler Judenhasser und so weiter. Nein, würde ich nicht. Aber zumindest ist er arschblöd. Also tut mir leid.
Was heißt arschblöd? Das würde ich so auch nicht sagen. Es ist ja, wie gesagt, das ist so Halbwissen, was. Also es ging ja wirklich um die ultraorthodoxen Juden. Es ging ja jetzt nicht darum, jetzt so ein Generalverdacht über alle Juden, wie das zum Beispiel im Nazi-Deutschland passiert ist, zu verhängen, ja, und zu sagen, die arbeiten alle nicht, außer dass sie ja die Kohle machen und die Weltherrschaft anstreben. Das hat er ja nicht gemacht. Es ging um diese ultraorthodoxen, die man zum Beispiel, ich war jetzt erst in New York, wie heißt das, Williamsburg? Ist das Williamsburg, wo die leben, wo sie mehr oder weniger ihr Viertel haben, wo die Uhren tatsächlich ein bisschen anders ticken, wo sie eben tatsächlich auch diese ultraorthodoxen Juden, diese Riesenhüte tragen und auch die Kinder schon und so weiter. Also er hat da sicherlich, okay, nochmal mit Unwissenheit geglänzt, aber doch nicht mit Antisemitismus. Also das würde ich ehrlich, also das würde ich als Bullshit bezeichnen. Aber worauf ich jetzt noch hinaus, okay, das ist soweit nicht so gut,
das,
natürlich.
Das funktioniert aber gut hier mit dem, keine politische Diskussion.
Nee, das ist 5 Sekunden ist ja lang. Ja. Es ist ja nicht wirklich politisch. Nein,
doch,
aber,
ist
nein,
er.
Total.
Nein, aber es ist, was ich mich jetzt gefragt habe, weil die Geschichte dreht sich jetzt weiter, dass es ja nicht nur die alten weißen Männer sind, die sich dann empören oder bei Frau Strack-Zimmermann die alten weißen Frauen, die dann sagen, oh, um Gottes Willen, das geht ja alles gar nicht, und die halt wirklich so diese Empörungskultur leben. Er gibt jetzt seine Professur ab an der Uni Lüneburg, also Richard David Precht hatte dort eine Honorarprofessur, weil das Studierendenparlament ihn faktisch dazu aufgefordert hat. Und das finde ich makaber. Also und das erinnert mich, lass mich den Gedanken schnell noch abschließen. Das ist wirklich nicht politisch gemeint oder jetzt in, also so wie wir, vielleicht in dem Kontext, in dem man in den letzten Folgen so diskutiert hat. Es gibt ein Buch, das hatten wir, glaube ich, hier vor einem halben oder ganzen Jahr hatten wir das schon mal besprochen, René Pfister. Das Buch heißt Ein falsches Wort, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Also dieser René Pfister, das ist jetzt nicht irgendwie ein Rechter oder so, das ist ein Spiegelautor, ein Spiegelredakteur, und der hat praktisch dieses fucking political Überkorrektness Ding gemeint, ja, so in diesen seriösen Diskussionsräumen. Ich will ganz kurz ein Beispiel geben, ja, ganz kurz, und dann bin ich auch fertig. Also die sozialen Netzwerke, jetzt gerade im Kontext mit dem Nahen Osten und Israel und den Palästinensern und so weiter, ja, die sozialen Netzwerke sind gerade voll mit Statements wie, das ist nicht meine Fahne, wenn dann so die Israel-Fahne gezeigt wird, oder ich bin kein Israeli, ich bin kein Jude, wir sind deutsch und so weiter und so weiter. Und da gibt's noch viel schlimmere Sachen. Und diese Sachen, die lassen ja nun wirklich eine antisemitische Interpretation zu. Und hinter solchen Posts stecken dann Leute wie Sven T. oder Bärbel S., was weiß ich. Und millionenfach wabern die gerade durch die sozialen Netzwerke. Ja, die gehen millionenfach raus und die Absender bleiben vollkommen unbehelligt. Und wenn sich jetzt aber jemand wagt, sich im öffentlichen Raum mit wirklich offenem Visier mit dieser Thematik sachlich auseinanderzusetzen und auch fundiert, mit Ausnahmen von irgendwelchem Halbwissen, was dann unüberlegt rausgehauen wird, dann begibt sich dieser Mensch in ein Minenfeld. Und auch wenn er seine Ansätze von einem zutiefst humanistischen Grundwert getragen sind, kann es sein, dass der völlig zerrissen wird. Ja, und was passiert? Diese Leute, die das versuchen, wirklich noch seriös und sachlich zu behandeln, wovon ja alle am Ende auch einen Mehrwert haben oder hätten, diese Leute ziehen sich zurück, und das bedeutet, wir überlassen das Feld am Ende den Dummen oder eben den Ideologen. Und das finde ich ganz furchtbar. Und das ist das, was dieser René Pfister praktisch in seinem Buch beschrieben hat. Bei den Amerikanern ist das Phänomen schon seit einigen Jahren zu beobachten. Wir hatten auch schon mal über Philip Ross gesprochen, über das Buch Der menschliche Makel, wo es auch um einen Professor geht, der da völlig auch dekontextualisiert über Schwarze spricht, da die in seinem Seminar sitzen, von dunklen Gestalten, irgendwie ohne dass er wusste, dass die farbig sind und so, und der muss dann die Uni verlassen und so weiter, obwohl er wirklich gigantische Verdienste dort angehäuft hat. Also ich wollte nur dieses Phänomen ganz kurz erwähnen, dass ich das extrem besorgniserregend finde, wie die Reaktionen auf diese Geschichte ausgefallen sind und was das am Ende möglicherweise für uns alle bedeuten kann. Aber jetzt bin ich auch am Ende. Entschuldigt bitte.
Bitte von mir. Ich sehe das auch als sehr, sehr schwierig an, dass man wirklich mit einem falschen Wort heutzutage vielleicht mehr Probleme hat als vor Jahren noch. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch so, dass viele Sachen auch immer so unbedarft dahergesagt werden. Also wo man sagt, oh, kann ich doch mal sagen. Und viele Barrieren, viele moralische Vorstellungen auch im Laufe der letzten 10 Jahre eingerissen worden, wo man früher noch gesagt hat, ah nee, also jetzt hier so pauschal auf irgendwas draufkloppen, das geht jetzt nicht, da muss man jetzt mal ein bisschen das vorsichtiger machen. Das wurde von gewissen Kreisen auch einfach eingerissen. Also so, dass es heute schon wieder spruchreifer ist, irgendwas gegen Ausländer zu sagen oder ähnliches. Also wo man ja sagt, ja, ist ja so, ne, das wird dann mehr akzeptiert. Und wie gesagt, auf der anderen Seite eben dieses, da hast du von jemandem, der vielleicht was Gutes eigentlich will, formuliert ein bisschen doof und wird dann wirklich von allen Seiten niedergemacht. Also da gebe ich dir völlig recht. Da haben wir, glaube ich, echt ein Problem. Das stimmt.
Es ist ja auch schwierig in diesen Zeiten. Wir schreiben heute den 25. Oktober, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. Es ist ein Mittwoch. Und gerade jetzt in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang ist ja so, die Überschrift lautet heute Skandal in der UNO. Weil der UN-Generalsekretär, der Guterres, sinngemäß gesagt hat, dass diese schrecklichen Ereignisse im Nahen Osten eben nicht in einem luftleeren Raum, glaube ich so sinngemäß oder in etwa so hat er sich ausgedrückt, nicht in einem luftleeren Raum geschehen, sondern dass es eben eine Vorgeschichte hat. Und da sind die Israelis jetzt natürlich total sauer und fordern seine Absetzung. Plus, weil eben Guterres versucht hat, hier zu differenzieren, beziehungsweise beide Seiten zu betrachten. Und das reicht heutzutage schon, um eben so einen Sturm der Entrüstung auszulösen und das eben auch auf internationaler Ebene. Und das ist sicherlich ein Thema, was uns auch noch eine Weile begleiten wird. Schwierig.
Ganz schwierig. Doch.
So, jetzt aber. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel reden. Eigentlich kann ich gar nicht so viel reden, weil ich bin krank. Ich bin schon wieder erkältet. Der alte Mann. Irre. Der alte weiße Mann. Ich weiß nicht, wann war das letzte Mal, dass ich hier so... War das im Frühsommer?
Ich weiß es gar nicht mehr. Aber Christine, hast du es nicht vorher gehabt?
Ja, Christine hat
mich angesteckt. Kommt es von ihr?
Ja, klar, kommt es von ihr.
Natürlich.
Oh, klar, kommt es von ihr.
Von wem denn sonst? Ja. Nee, Corona hast du. Ne?
Ach stimmt, Corona
war ja das letzte Mal. Ja, das ist schon
länger. Ja, aber das war das letzte Mal.
Das war das letzte Mal, das stimmt. Ja. Das war so im Frühherbst, glaube ich. So September muss es gewesen sein.
Genau, da warst du.
Anfang September. Irre, Wahnsinn.
Ja, es ist... Hast du in der Kita zu tun oder in der Schule? Ja, ihr macht doch immer Schulstunde. Ihr habt doch viel mit...
Irgendeiner muss schuld sein, da ist es schon wieder.
Ja. Ihr habt viel mit Viren und Bakterienträgern zu tun.
Wir sind viel unterwegs an den Schulen, richtig, genau. Riesenproblem, also wahrscheinlich nicht nur hier bei uns im Freistaat Sachsen. Das Lehrerfehlen, ich glaube, wir haben die höchste Fehlquote ever jetzt im Moment, ja. Also es wird ja seit Jahren dran gebastelt und seit Jahren dran gestrickt, dass sich irgendwas verbessert und eine Teilverbeamtung wurde eingeführt und große, große Imagekampagen. Aber es fehlen wohl alleine in Sachsen immer noch 1200 Lehrer. Und wir versuchen das ein bisschen auszugleichen ja mit unseren bescheidenen Möglichkeiten und kommen als Aushilfslehrer an die Schulen. Christine macht da Sachkunde, ich mache Sportunterricht. Ja, stimmt, da kann man sich schon relativ schnell was einfangen.
Aber wo sind eigentlich all die Menschen hin? Also mit Corona, also so viele Menschen sind ja in Deutschland Gott sei Dank nicht gestorben wie in anderen Ländern, aber trotzdem, es fehlen bei der Post, also DHL und Co. suchen wie verrückt Leute, bei der Deutschen Bahn werden, ich glaube, 3000 Zugführer gesucht, in der Gastronomie wissen wir alle, da gibt's auch niemanden mehr, der da ist, jetzt suchen sie auch Lehrer, also die müssen alle irgendwo hin verschwunden sein.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Beim Radio wird auch gesucht. Mein Gott,
überall. Ja, richtig. Ja. Genau.
Ja. Vielleicht alle zu Tode diskutiert.
Ja, das mache ich auch noch. Die machen jetzt alle Podcasts und keiner arbeitet mehr.
Genau, keiner will mehr richtig arbeiten.
Genau. Oder gucken nach, was der Richard David Precht gerade wieder gesagt hat. Da muss es doch was geben, wo ich reinhaken kann. Nee, nochmal zurück zur Schulstunde. Christine hat da jetzt ein spannendes Projekt am Start. Und zwar werden dort jetzt im Sachkundeunterricht Meisenknödel gebastelt, ja. Also das Thema ist, hast du eine Meise? Und wenn ja, dann bastle dir doch einen Meisenknödel. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
Die werden hergestellt. Naja, Sachunterricht geht's ja im weitesten Sinne immer um Tiere und da haben wir ja im Sommer hatten wir ja unser Schulhuhn, die Bertha.
Sie zeigt mir jetzt gerade den Stinkefinger hier. Es ist doch spannend. Kannst du jetzt mal mitteilen?
Das passt doch alles überhaupt nicht.
Entschuldigung, aber mit dem Titel hast du eine Meise? Bastel dir einen Knödel, das könnte auch ein Buch von Richard David Precht sein. Also insofern bist du ja völlig auf Niveau.
Na klar, und das ist ja ein schöner Titel jetzt für den Podcast heute, ja? Hast du eine Meise?
Ist doch
sehr schön, ja.
Wir hatten ja eigentlich unser Schulhuhn Bertha, das habe ich im Sommer gemacht und das war toll. Also ein echtes Huhn so im Klassenzimmer und im Frühjahr hatte ich auch die kleinen Kükis mit. Das war wirklich ganz fantastisch und die Kinder waren ganz begeistert. Aber das geht ja jetzt im Winter nicht, weil Bertha lebt ja bei mir draußen im Stall und ich habe keine Heizung. Insofern kannst du das Huhn da ja nicht rausnehmen und dann in ein warmes Klassenzimmer bringen. Deshalb mussten wir uns was anderes überlegen. Und dann mache ich mit den Kindern jetzt Meisenknödel. Mhm. Also Vogelfutter quasi selber herstellen. Jetzt haben wir alles gekauft, so eine kleine Kochplatte und ganz viele verschiedene Körner. Das ist alles so. Und das habe ich, gestern war Probeknödel machen.
Aber die müssen gekocht werden, oder?
Na, du brauchst ja ein Fett, also ein Pflanzenfett oder Kokosfett oder kannst auch Rinderteig nehmen, aber das ist ja nicht so meins. Insofern habe ich Pflanzenfett und Kokosfett hatte ich da und habe das mal probiert. Ja, das ist schon speziell. Ja. Das ist schon, also dieses Fett, also dieses Kokos oder Pflanze, wie auch immer, musst du erwärmen. Darfst du nicht kochen, sondern musst erwärmen. Irgendwann hat es total angefangen mit Stinken. Also ich glaube, da war es zu warm. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Mhm. Und dann schützt du da die ganzen Zutaten rein und dann machst du da eben Knödel draus oder kannst auch so alte Tassen befüllen, die du dann aufhängst. Insofern habe ich gestern einmal Probe geknödelt. Ja. Mich mal gucken, wenn ich nach Hause komme, ob das alles so ausgehärtet ist. Weil morgen ist ja dann das erste Mal so richtig vor der Klasse und dann möchte
morgen
das ja
morgen ist
erste, okay. Da möchte das ja dann funktionieren.
Also Meisenknödel-Premiere sozusagen.
Meisenknödel-Premiere, ja, ich bin mal gespannt.
Ja, ich auch. Also ich bin ja felsenfest davon überzeugt, ich möchte mich, wir haben ja philosophisch begonnen, beziehungsweise mit einem Philosophen, ich bin ja felsenfest davon überzeugt, wenn die Menschen mehr Meisenknödel basteln würden, ja, oder wie sagst
nicht
du,
basteln, herstellen würden,
dann basteln. Wäre die Welt ein bisschen friedlicher und ein bisschen schöner. Wer Meisenknödel herstellt, schießt nicht.
Ja. Und wirft auch hoffentlich nicht mit denen.
Nee. Was, auch nicht mit Meisenknödeln? Nee. Nein, um Gottes Willen. Ja, ich versuche mir das gerade vorzustellen, Frau Strack-Zimmermann, wie sie zu Hause sitzt mit ihrem Mann.
Sieht es nicht so ins Lächerliche?
Und dort Meisenknödel bastelt. Ja. Nein, ich glaube, das würde ihr gut tun.
Ja, aber können wir bitte Herrn Putin dann auch ganz viel basteln? Der soll auch Kastanienmännchen basteln,
auch meinetwegen. Herr Putin und auch Herr Biden. Das ist ja auch schön, so ein bisschen für die kognitiven Fähigkeiten, die allmählich vielleicht auch nachlassen bei uns Älteren. Also das glaube ich schon, dass das was bringt und dass man da vielleicht durchaus auch mal wieder zurückkommt auf den Boden der Tatsache.
Ja, ohne Natur ist alles nix, Jungs. Ja, ne? Und wir wissen ja, Insekten sterben und so weiter, die Vögel finden immer weniger Futter. Insofern ist es gut, das ein bisschen selber zu machen. Macht ja auch viel mehr Spaß, als wenn man einfach im Baumarkt geht und das Zeug kauft, kannst du ja fertig kaufen. Aber das Problem an den fertigen Meisenknödeln ist ja, dass da diese hässlichen grünen Plastinetze meistens drin drumherum sind und die fliegen dann überall rum und verrotten ewig nicht und das ist ja ganz böse.
Und die sind wahrscheinlich auch Schweröl oder so.
Verheddern sich nicht auch die Vögel dann da manchmal drin?
Ja, oder so? das ist gefährlich, also eigentlich nicht toll. Und deshalb ist die so selber machen, ist eine total schöne Sache.
Aber das heißt, dann hängst du den einfach pur auf hinter den Knödel? Oder
wo genau, du kannst einfach so einen Knödel machen und dann kannst du den, dadurch, dass die Masse ja weich ist, kannst du wie in Knete quasi den Strick quasi so einkneten, dann kannst du ihn aufhängen. Dann kannst du halt einfach in eine alte Tasse, keine Ahnung, jeder hat doch irgendwelche komischen, hässlichen alten Tassen im Keller, da machst du diese Masse rein und dann kannst du die Tasse einfach am Henkel quasi aufhängen. Schön. Und dann fressen die Vögelchen sich das da raus.
Das ist interessant.
Oder so kleine Tontöpfchen. Tontöpfchen geht auch, da kannst du Futterglocken bauen. Da musst du erst den Strick durch das Loch am Boden durchfädeln und dann machst du in das Tontöpfchen die Masse rein, lässt es auskühlen und kannst es dann aufhängen und dann hast du eine selbstgemachte Futterglocke.
So ein Blumentöpfchen. Aber doch mit Ton. Der Ton bleibt dran.
Ja, so ein Blumentopf halt, ne? So ein umgedrehter Blumentopf.
Genau. Wie ist das eigentlich? Also ich habe jetzt mein Meisenknödelchen dort hängen, im Baum. Und jetzt kommt aber ein Spatz vorbei. Oder ein Specht. Gibt es da irgendwie hier, weil wir gerade bei Migranten,
ich habe jetzt so Knödeln am liebsten Gans. Was ist denn, wenn die dann da kommen?
Das Problem ist ja auch, Zugvögel sind ja heutzutage gar nicht mehr Zugvögel und Standvögel nicht mehr Standvögel. Das ist ja total, also ich habe ja so eine ganze Unterrichtsstunde quasi vorbereiten müssen und will den Kindern ja auch sagen, welche Vögel bleiben denn eigentlich da. Und das Rotkehlchen zum Beispiel, war vor 20 Jahren noch ein klassischer Zugvogel. Ja. Heutzutage bewegt es seinen roten Arsch nicht mehr weg.
Wahnsinn. So hängt alles mit allem zusammen. Ja. Eines der bekanntesten deutschen Rotkehlchen ist ja Sarah Wagenknecht, die in dieser Woche also ihr neues Bündnis vorgestellt hat. Ja, und eine der ersten, die aber sowas von dagegen gewettert hat, war die Frau, die Meisenknödel basteln sollte, herstellen, Frau Strack-Zimmermann, ja.
Aber Moment, gewettert hat ja auch die Sarah erstmal so richtig, dass sie sagt, es ist die schlechteste Bundesregierung, die wir jemals hatten. Ist auch eine Ansage, oder?
Hat sie recht. Sie hat das in den Kontext gestellt mit den internationalen Herausforderungen, die wir gerade haben. Und da hat sie gesagt, ja, es ist in der Tat so. Ich glaube, das merken die ja auch allmählich selbst. Jetzt wird ja schon viel diskutiert. Vielleicht nochmal für die Chronisten, die das hier in 20 Jahren hören. Wird ja gerade diskutiert, ob der Olaf Scholz als Bundeskanzler jetzt mit seiner SPD die Ampelkoalition verlässt oder nicht. Vielleicht steht aber auch der Christian Lindner mit seiner FDP jetzt vom Ampeltisch auf. Also irgendwie hat man das Gefühl, so wie es gerade ist, kann es nicht weitergehen. Das ist, glaube ich, auch ein Satz von Sarah Wagenknecht. Und die schlechteste. Ja, irgendwas. Also irgendwas muss ich ändern, bitte?
Ja, aber die schlechteste aller Zeiten. Ich meine, was war denn früher? Also ich meine, also wir haben immer gemeckert und es gab immer, ich weiß auch nicht, ob jetzt was anderes zurzeit besser wäre, keine Ahnung, aber die schlechteste aller Zeiten ist schon wieder so, puh.
Naja, weil man, ja, ich glaube, das ist, ja klar, ist das irgendwie subjektiv von ihr so empfunden.
Ja klar, man, natürlich muss ich auch gerade
nicht so, weil man nicht so richtig Licht am Tunnel hat, ne? Also sieht, das ist so das Problem. Es ist so, irgendwie hat man das Gefühl, so die großen globalen Probleme, die bleiben völlig ungelöst liegen. Da ist es so mit der Wahnsinnstheorie von Albert Einstein, ja, also der gesagt hat, wenn man hofft, dass sich da irgendwas ändert, aber immer das Gleiche tut, dann ist man eben dem Wahnsinn nah. So wird ja gerade mit den internationalen Krisen umgegangen, leider. Also auch da kommt nichts, wo man jetzt so sagen würde, ach, da ein Hoffnungsschimmer, da könnte sich was bessern. Naja, und global ist eben auch national, ne? Also das schlägt ja alles durch. Wir sind in einer Rezession, aber jetzt lass uns nicht die Stimmung nee, so.
Jetzt sind wir bei der miesen Stimmung. Nee, das muss man glaube ich auch, das muss man ja immer relativ sehen. Also in den 80er Jahren haben wir Angst gehabt, dass in jedem Moment uns die Atombombe um die Ohren fliegt. In den 70er Jahren gab es ganz andere Probleme. In den 60ern war es auch nicht toll. In den 50ern war es kurz nach dem Krieg, da war es auch schwierig.
Also ja, gut, da war viel Aufschwung dabei, da war viel Hoffnung.
Ja,
in den 70er Jahren hat Willy Brandt den Friedensnobelpreis bekommen als Bundeskanzler für die Entspannung. Spannungspolitik mit dem Osten, da gab es also auch so ein bisschen Hoffnung. Dann kamen die 80er Jahre. Wir hatten heute Morgen ein Programm, weil heute am 25. Oktober vor exakt 40 Jahren, also 1983, hat Udo Lindenberg zum ersten Mal im Palast der Republik in der damaligen DDR in Ostberlin gesungen. Also auch das war so ein Hoffnungsschimmer. Es war zwar immer noch tiefste DDR-Zeit und tiefster kalter Krieg. Und man hat so gemerkt, irgendwie, man hat so gespürt, da passiert was, da wabert was irgendwo unter der Oberfläche. Und im Moment ist es vielleicht das, was damit gemeint ist. Und ich glaube, dass die Sarah Wagenknecht da vielen Leuten aus der Seele spricht, wenn sie sagt, es ist gerade, also so schlimm, wie es gerade ist, war es noch nie.
Ja, ich glaube, da hat sie auch recht mit, dass das empfinden, viele von uns empfinden, also geht mir auch ähnlich, ja. muss ich ja auch zugeben, dass man immer dieses Gefühl hat, oh nee, also ist, puh, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Aber vielleicht ticken wir da auch einfach falsch. Vielleicht sind wir einfach auch 10 Jahre schön eingelullelt durch die Landschaft gelaufen und ging es vergleichsweise gut. Und man vergisst ja immer den Vergleich. Also deswegen vielleicht, wir sehen im Moment alles so schwarz, aber eigentlich, ach, das ist ja das. Eigentlich müsste man zu diesen Kommentaren jetzt immer einblenden, kreisen Ihre Gedanken auch darum, suchen Sie sich bitte Hilfe.
Genau, deswegen.
Also es ist ganz schlimm, in welcher Spirale wir uns da alle befinden.
Und Richard David Precht zitiert immer sehr, sehr gern Odo Marquardt. Keine Ahnung, wie ich jetzt schon wieder auf Precht komme. Er zitiert jedenfalls auch einen Philosophenkollegen von Ihnen, Odo Marquardt, der immer sagt, es ist auch in der Krise immer mehr Nicht-Krise als Krise. Das merkt man nur nicht. Ne? Oder man sieht es dann nicht und lässt sich dann natürlich auch ganz schnell von der Krise einlullen ist das falsche Wort. Lullen ist ja eher was Sanftes, Schönes. Also man lässt sich da eher einmauern.
Das ist ja das Schlimme. Jetzt überleg mal, also das, was wir alle zusammen betreiben, das ist ja dieses, oh, da ist es schlimm, da ist es schlecht und das wird auch nicht besser und der Kanzler, die Kanzlerin und die Opposition ist auch Mist und es gibt ja überhaupt keine Alternative, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll und da ist es auch nicht besser, selbst wenn man auswandern will, in welchem Land ist es denn besser als hier und so weiter. Jetzt überleg mal, das wäre ein Fußballverein. Also du gehst so mit der Mannschaft auf den Platz und alle sagen schon, boah, und der Torwart ist sowieso kacke und der Trainer ist gegen uns und der Schiedsrichter auch. Du würdest ja nie irgendwo einen Ball in ein Tor bekommen. Also das kann doch nicht wahr sein, dass wir alle immer so rumlaufen und alles nur noch total mies sehen und damit natürlich gerade diesen Menschen, diesen Parteien, die alle Rechte geben, die überhaupt gar keine Konzepte haben, aber die einfach auch am lautesten meckern und sagen, das ist alles, früher war es besser und jetzt ist es schlecht.
Ja, aber das liegt eben beim Fußball oft dann tatsächlich am Trainerstab, auch wenn das dann oft fachlich gar nicht der Fall ist. Aber rein psychologisch ist es so. Und würdest du jetzt den Trainerstab auswechseln, ja, sage ich mal hypothetisch, jetzt wieder übertragen auf die Bundespolitik, dann würde möglicherweise ein Uduk durchs Land gehen, wie Roman Herzog vor vielen, vielen Monaten es gefordert hat. Aber ja, was ist denn da? Also welche Alternative jetzt, wenn du jetzt die GroKo wieder nehmen würdest, dass du sagst, also der Olaf Scholz tut sich jetzt mit Friedrich Merz zusammen. Ja, da ist ja auch nichts. Ich meine, Friedrich Merz will noch mehr Waffen in die Ukraine schicken und will noch mehr Sanktionen und will noch einen härteren Kurs gegen Migranten. Also ich weiß nicht, ob das dann so hilfreich wäre. Das ist das Problem. Also
und da haben wir noch
weitermachen.
Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, was Friedrich Merz sonst noch alles so will und welches Weltbild er vertritt aus den 50er Jahren. Also da sind noch viele ganz andere Sachen, über die man sich aufregt. Aber nee, ich meine jetzt zum Beispiel, aber dieses, das ist ja auch wieder dieses, ach, da oben muss sich eine Person ändern. Das ist ja fast schon, hat ja schon Führerkult. Also dass man sagt, ah, jetzt muss mal da ein Mann kommen, der das alles rumreißt.
Ich will nicht falsch verstanden werden.
Ich will das nicht unterstellen.
Fußballmannschaft. Ja, und ja, bei der Fußballmannschaft ist es eben tatsächlich so, wechselst du den Trainer aus oder den Trainerstab, hast du eben ganz, ganz oft sofort andere Ergebnisse. Es hat nichts mit Führer oder Führer.
Nein, aber
also es hat vielleicht was mit Führung zu tun, aber nicht mit Führer.
Aber was sagt das denn?
Siehste, und so schnell ist man wieder. Nee,
aber was sagt das denn über uns aus? Also jetzt als Mannschaft, wenn man sagt, naja, okay, also ich spiele jetzt heute mal so völlig lustlos, hab gar keinen Bock und naja, wenn da jetzt ein Neuer kommt, oh, dann habe ich aber wieder, dann ist die Motivation wieder da, dass wir alle auch uns zurücklehnen und sagen, es muss jetzt mal mir jemand kommen, der mich aber so richtig motiviert, aber bitte auch mit Spaß. Der darf auch nicht mit mir schimpfen und der darf auch nicht sagen, so wie es jetzt ist, geht's nicht mehr weiter. Wir müssen was ändern. Siehe die Grünen zum Beispiel. Wir alle meckern über die Grünen, die sagen, Leute, wir müssen umdenken. Das kann alles nicht mehr so weiter funktionieren, wie wir es bis jetzt hatten. Finden wir auch nicht gut. So, und dann aber zu sagen, ach, da muss jetzt mal einer kommen, der darf uns aber auch nicht wehtun, und dann aber anschließend wird alles besser. Ist doch auch aus Sicht einer Fußballmannschaft völlig schwachsinnig.
Ja, gut, aber ich als Spieler sage jetzt ganz klar, ich möchte unter einer Annalena Baerbock und unter einem Robert Habeck nicht mehr spielen. Also ich merke, dass ich da eingeschränkt bin in meiner Leistungsfähigkeit und das sage ich ganz deutlich, das ist so.
Ja, aber dann ist ja die Frage, gibt es da einen anderen Trainer, mit dem man sich das vorstellen könnte oder muss man aus der Mannschaft rausgehen?
Vielleicht ist Rotkehlchen. Das sind wir wieder bei unseren Meisenknödeln, ja. So, Rotkehlchen. Okay, Zugvögel. Das ist ja, ich habe ja was gelernt, Michael von der Christine, in dieser Woche. Zugvögel. Ja, und zwar, jetzt kommen wir ganz schnell zu Charles Darwin. Weißt du denn, wer die Spitze anführt? Wenn die Zugvögel so in diesem V Richtung Süden ziehen, ja, ist ja vorne, muss ja einer vorne wegfliegen.
Ja. Was ist also
bei
das?
Manchen, ne? Nicht bei alle. Manchen, also,
ja. Manche fliegen ja auch im Schwarm, aber gegen sie kranich jetzt zum Beispiel. Gegen in der Keilformation.
So okay, heißt das ist jetzt gegenüber den Formationen, die jetzt nicht in V-Form fliegen, ist es nicht antisemitisch gemeint gewesen von mir. Das war jetzt Halbwissen. Also manche fliegen in V-Form. Ja. Und gibt's da irgendwie einen Obervogel oder so? Was meinst du, Micha?
Kriege ich eine Lösungsvorschläge? Also A, nö, der Medizinmann, B, der Philosoph oder D, weiß ich nicht.
Wer fliegt vorne weg?
Ja. Also Mann oder Frau, meinst du jetzt? Oder?
Nö, egal, was denkst du denn? In so einer Vögelei wäre da so.
Also sagen wir so, in handelsüblichen deutschen Familien ist es nicht der mit dem besten Orientierungssinn, sondern der fliegt meistens als Zweiter hinter und sagt, nee, da vorne musst du rechts.
Okay. Also das heißt, ein weiblicher Vogel kann da nicht vorne weg.
Das ist ja, da kannst du jetzt mit Herrn Precht, Herrn Merz und allen anderen dich zusammensetzen. So. Nee, weiß ich nicht. Wahrscheinlich die älteste Gans oder so, die am meisten Erfahrung hat. Oder wer fliegt da vorne weg?
Mhm. Wolltest du es jetzt auflösen? Ich denke, du hast gelernt. Der stärkste Vogel oder die stärksten Vögel fliegen. Also hat überhaupt nichts mit der Orientierung oder keine Ahnung mit hier Chef sein oder hin und her zu tun, sondern einfach die kräftigsten, weil es vorne fliegen am anstrengendsten ist. Weil der Vogel, der vorne fliegt, der hat natürlich den meisten Widerstand und durch seinen Flügelschlag erzeugt er auch so einen Sog. Und wenn die so in Keilformation fliegen, setzt sich dieser Sog nach hinten natürlich dann auch fort. Also das heißt, die schwächeren Vögel, die weiter hinten fliegen, werden so ein bisschen mitgezogen. Und der vorne ist, das ist quasi der stärkste Vogel und über lange Strecken wechseln die sich auch ab. Also das ist auch völlig egal, ob Männlein oder Weiblein. Vorne fliegen immer die meiste Kraft haben, weil die eben den meisten Luftwiderstand zumeist haben. Mit Orientierung oder so hat das nichts zu tun, das weil diese die Orientierung alle, ist eingebaut. Drauf. Die das ist quasi dieser, genetisch
das,
eingebaut.
Das wissen die alle. Also die wissen genau, wo die hin müssen.
Die wissen genau, dort geht's lang.
Spannend. Das ist aber clever, ja, logisch.
Ja. Und das mit dem Sog, das kenne ich vom Ironman. Das ist ja verboten. Du musst ja da, wenn vor dir jemand fährt mit dem Fahrrad, ja, also beim Laufen ist Quatsch, aber beim Fahrradfahren zum Beispiel, achten die ganz genau, dass du vor dem, also dass du hinter dem, der vor dir fährt, dass du genügend Abstand hältst. Merkt er langsam, ich werde langsam müde. Das ist ja jetzt auch für mich die sechste Stunde. Also der vorausfährt, also den musst du mindestens, ich glaube 3 Meter oder 4 Meter, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, vor dir lassen. Also du darfst nicht zu nah ranfahren, weil du sonst in seinem Windschatten fährst beziehungsweise seinen Sog mitbekommst und dich damit weniger anstrengen müsstest. Und deswegen wirst du disqualifiziert, wenn sie dich erwischen, das wird ja alles überwacht, dass wenn du deinem Vordermann zu dicht auffährst.
Das finde ich sehr, sehr löblich. Ich bin mal mitgefahren mit einem Bekannten, der hatte einen relativ alten Kombi irgendwie, aber der konnte relativ schnell fahren und der hatte auch die physikalische Theorie, dass wenn ich möglichst nah hinter dem LKW bleibe, fahre ich in dessen Windschatten mit
und spare Benzin.
Ach, du Scheiße. Ich hatte Todesangst, also
das glaube ich. Alter.
Oh wei.
So.
Nicht nachmachen.
Nein, nicht machen wir. Aber also haben wir was gelernt. Der stärkste Vogel fliegt vorneweg.
Spannend.
Obwohl sehr das spannend. Obwohl ja nicht, das ist ja, weil ich gesagt habe, Charles Darwin, das stimmt ja nicht ganz, so wird ja diese Darwin-Theorie immer missverstanden. Also nicht die stärksten überleben, sondern ich glaube im Englischen war es die fittest. Ja? Mhm. Und fit wurde da immer mit stark übersetzt, so ein bisschen, missverständlich.
Angepasst.
In Wirklichkeit hat er ja immer gemeint, die sich am besten anpassen, also die anpassungsfähigsten Arten haben die größte Chance, nicht unbedingt die stärksten, fittest, kann man halt so und so auslegen. Ja. Aber er hat es wohl im Sinne von anpassungsfähig gemeint.
Aber was für ein cleveres Prinzip so für alle, ne? Das so, dass die sich dann da abwechseln und immer wieder jemand anders vorne ist, der da gerade die meiste Kraft hat. Clever, ja. Sehr clever.
Die Vögelchen.
Die Vögelchen. Gut, also Meisenknödel, wenn ihr das Rezept haben möchtet, dann könnt ihr euch gerne an Christine wenden.
Ja, wir haben das hübsch aufbereitet. Wir haben wirklich die Bastelstunde in der Redaktion gemacht, ausgedruckt und laminiert. So als Lehrer musst du dir echt was einfallen lassen, ne?
Ja.
Du musst ja die Kinder irgendwie begeistern und dann gibt es tausende Vorlagen im Internet und das ist als Laie echt kompliziert.
Ist das,
aber ich glaube, es wird ganz schön.
Ist das heute noch mit Ausdrucken? Also ich meine, die haben doch alle so Whiteboards und Pads und so weiter. Also
ja, aber du musst ja, also ich will ja an der Tafel da auch was machen und das haben wir jetzt alles wirklich schön ausgedruckt und dann schön laminiert und dann.
Toll.
Mal gucken.
Also aber Matrizen hast du nicht mehr, so wie früher diese, kennt ihr die eigentlich, diese mit der blauen Schrift auf diesem Wabbelpapier oder gab es die nur im Westen? Diese,
wir hatten noch nichts im Osten.
Ja,
also wir hatten 83 Udo Lindenberg, aber sonst.
Der ist auch wieder zurückgekommen ganz schnell. Ne? Aber diese, kennt ihr das? Oh Gott, man outet sich wieder, wie alt man ist. Wir hatten das in der Schule, das war so, weil Kopien zu teuer waren. Vielleicht hattet ihr im Osten wieder mehr Kopien. Das hatten wir nicht, das war so teuer.
Wir haben abgeschrieben, also ja, ne? Alles schön per Hand.
Pause, bei uns hieß das Pauspapier.
Pausen, ja.
Pause, abpausen. Ja, wir hatten doch keine Drucker, wir konnten doch nichts kopieren. Ich glaube, Drucker waren unter Bewachung in verschlossenen Räumen, weil die Regierung Schiss hatte, dass die Menschen irgendwelche Flugblätter vervielfältigen, dass irgendwas vervielfältigt wird, was nicht im Sinne des Staates war. Deswegen konntest du irgendwie nur mit Blaupapier irgendwie so 2-3 Durchschläge gingen damit. Ja? Mhm. Hast du so eine Seite, dann Blaupapier, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, dann wieder eine Seite und wenn du ganz doll aufgedrückt hast, konntest du praktisch, wenn du eine Seite geschrieben hast, über dieses oder mit diesem Blaupapier 2 weitere Seiten oder 3 Seiten maximal dann auch noch mit beschreiben.
Was ist das? Im Quittungsblock oder auf dem Amt?
Genau. Ist ja auch noch so, genau.
Das ja auch dazwischen,
genau, also kennt man noch.
Ja, ja. Bei uns hatten die diese Matrizen, das war so ein Papier, das war irgendwie beschichtet und dann hat der Lehrer das da drauf geschrieben, also auch mit Kugelschreiber irgendwie durchgedrückt und dann wurde das durch so eine Maschine gedreht hinterher, also mit Handbetrieb und Kurbeln und da war irgendwann so eine Flüssigkeit drin, dass das dann auf andere Blätter übertragen wurde und je nachdem wie geschickt dein Lehrer war, also ich meine, mein Geschichtslehrer zum Beispiel war nicht so toll da drin, dann waren die hinterher total feucht und labbrig, also die trieften noch richtig, aber die rochen wahnsinnig geil nach diesem Lösungsmittel und dadurch warst du dann danach immer so ein bisschen wie bekifft und high.
Ja. Was du meinst. Ich kenne das jetzt von den Verfilmungen hier, Geschwister Scholl und so. Ne? Die haben damals, während der Kriegsjahre haben die ja so ihre Flugblätter vervielfältigt.
Das gab's auch schon.
Aber die hatten auch so Matrizen, wo das, Und das hattet ihr bei euch in Nordrhein-Westfalen in den 80er Jahren.
Ja, das war bei uns wirklich noch die Alternative. Und du konntest aus diesen Dingern auch nicht wirklich schreiben, weil der Füller immer sofort verlaufen ist. Aber, und es sah, je nachdem, es gab ja dann auch Lehrer, die haben sich Mühe gegeben, die haben dann was Neues gemacht. Aber es gab auch die haben das seit 10 Jahren immer wieder die gleiche Vorlage benutzt. Mhm. Dann hast du darauf überhaupt nichts mehr sehen können.
Du hast recht, es gab wirklich noch schlimmere Zeiten als heute.
Ja. Und im Westen war nicht alles schön, ne?
Sachen entwickeln sich weiter. Ja. Ist doch wir hatten doch jetzt die Woche, wir haben doch im Radio immer so eine Auslese, so ein Buchtipp.
Ja.
Und da hatten wir das große Goethe-Buch aus dem Leipziger Amor Verlag, haben wir vorgestellt. Und da stand auf dem Cover, stand groß drauf, inklusive Hörbuch. Und wir beide, der André und ich, wirklich wie die Kloppus, haben wir dieses Buch untersucht und haben die CD gesucht.
Haben nach der CD gesucht. Ja, ganz oldschool.
Und irgendwann haben wir mal festgestellt, da ist hinten einfach ein Code drauf und dann kannst du dir das per MP3 natürlich runterladen. Wir hatten heutzutage noch eine CD. Ja. Aber wir haben bestimmt 5 Minuten an diesem Buch. Wo ist denn diese CD? Ja. Ist die irgendwie verloren gegangen auf dem Postweg? Wirklich wie großartig. Die Idioten.
Und da sind wir auch schon beim Kulturteil. Das finde ich ja wunderbar. Da rufen ja dann Menschen an. Also wir stellen die Bücher dann nicht nur vor, sondern wir verschenken die Bücher auch. Und das heißt, wir bekommen ja so ein bisschen Resonanz und Reaktion mit, wie viele Leute so anrufen, ja, es ist mal mehr, mal weniger. Und bei diesem Goethe-Buch, ich sagte, das ging ab wie Schmitz' Katze. Irre, Wahnsinn, also sind die Leitungen fast zusammengebrochen. Was mich ja total freut. Ich dachte, dass Goethe so ein Klassiker ist und er nicht alleine, die langsam in Vergessenheit geraten, wo man sagt, naja gut, das lernt man in der Schule mal noch so, nimmt man noch mit, ja, dann so Bulimie-Wissen, wie die Kiddies heutzutage sagen. Ja, das heißt also, ich lerne das mal irgendwie für die nächste Klassenarbeit oder für die Prüfung und dann kotze ich es wieder aus und vergesse es und hab Bulimie-Wissen. Ja, also und dann ist es für immer vergessen. Und so kommen halt solche großen Klassiker dann vielleicht auch nach und nach in Vergessenheit. Aber das schien gar nicht so, oder? Also das war gigantisch.
Da standen ja auch viele spannende Fakten irgendwie drin, also zu Goethe, die man jetzt so vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Insofern vielleicht einfach deshalb.
Oder zum Beispiel, dass der Goethe zum Beispiel 93.000 Wörter benutzt hat. Und damit ist es, das ist sein Wortschatz, von dem träumen wir heute. Schiller hatte irgendwie ein Drittel, ne, oder?
30.000.
30.000 etwa. Ja. Goethe hat mit 93.000 Wörtern operiert.
Ja. Das war sehr ineffektiv. Sehr ineffektiv. Also wenn der Schiller mit 30.000 auskam.
Ja.
Luther nur 24.000.
Ach. Guck an.
Ja,
guck,
aber haben die, Schiller ist ja auch nicht so alt geworden, ne, wie der Goethe.
Oder haben die Anrufer alle gedacht, ey, das ist doch dieser hier, der sieht auch so gut aus, der
Fuck
ist
immer
so
sympathisch.
Ja, der Elias Mbarek, Mensch.
Da gibt's jetzt keinen. Oh, der hat jetzt geheiratet, auch schade.
Goethe hat spät geheiratet. Der war ja bis um die 40 war der Jungfrau. Habt ihr das gewusst?
Jungfrau sogar, nicht nur Junggeselle.
Jungfrau. Ach, also nicht nur Junggeselle, sondern eben unberührt, weil er wohl, sagen Historiker und seine Biografen, weil er wohl panische Angst vor Geschlechtskrankheiten hatte. Und das war wohl damals recht weit verbreitet. Und er hat sich so in seinen Kreisen, Goethe war ja auch so ein bisschen, ja, leicht soziopathisch, sag ich mal. Ja, also schon sehr schüchtern. Also einerseits, da ist ja mit 24, 25 plötzlich der berühmteste Schriftsteller der Welt geworden. Bestsellerautor mit seinen Leiden des jungen Werthers. Eigentlich der erste Bestsellerautor der Weltgeschichte, gab es vorher noch nie. Und das war ja ein unglaublicher Erfolg. Und das Buch endet ja suizidal. Und da gab es ja dann ganz viele Nachahmer. Da hat man dann schon irgendwie gesagt, er soll da noch ein Vorwort reinschreiben oder was auch immer, dass diese vielen Suizide aufhören, weil sich ganz viele junge Menschen nach diesem Buch umgebracht haben. Also alle, die so gerade irgendwie in einer unglücklichen Liebe sich verstrickt hatten, haben das dann dem Protagonisten dort gleich tun wollen in dem Buch. Also der war auf einen Schlag berühmt. Auf einen Schlag mit 24, 25 reich war er sowieso schon. Und hat sich trotzdem in seinen Kreisen nicht so wohl gefühlt, ja, und hat sich gedacht, also wenn es schon schnackelt, dann gucke ich mal, was so bei den Mädels so in den Arbeitervierteln so läuft. Und da hatte er wohl sich immer zurückgehalten, weil er einfach panische Angst vor Geschlechtskrankheiten hatte. Und er ist dann mit 37 oder 38 Jahren aufgebrochen zu seiner ersten Italienreise. Ja, und erst dort, sagen Biografen, erst dort ist er dann, das ist die ominöse Faustina, er hat sie wohl Faustina genannt irgendwie, also es muss irgendeine Süditalienerin gewesen sein, die ihn dann entjungfert hat.
Ach.
Ja, naja, also er hat lange gewartet, dann hat er aber, kann ich das jetzt sagen, hat er Blut geleckt und entschuldigt und dann kam er zurück nach Weimar. In sein Zuhause. Und dann hat er sich auch gleich die Christiane Wulpius geschnappt und geheiratet, die wiederum auch nicht aus seiner Schicht, aus seiner Kaste, würde man in Indien sagen. Also das war also auch ein relativ einfaches Mädchen, auch so ein bisschen eine Matrone. Ja. Und das war ein gesellschaftlicher Skandal, dass der Goethe, der als begehrtester Junggeselle der Welt, muss er fast sagen, also jedenfalls Weimars in jedem Fall, damals galt, dass er sich dann so ein Mädchen aus dem Volk genommen hat, die Christiane Wulpius zu der Bettschätzchen, mein Bettschätzchen, hat er gesagt.
Ach, zum Bettschätzchen.
Also er war dann tatsächlich mit Ende 30, Anfang 40, kam er dann auf den Geschmack. Ja, der Goethe. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach so, weil so viele Leute angerufen haben und das toll finden. Und wir das auch toll finden, dass so viele Menschen sich für Goethe noch interessieren. Aber vielleicht auch nur für Elias Mbarek. Das weiß man nicht. Ja. Ja. Okay, wir sind im Kulturteil, Michael.
Ja, ich merke
noch was beizutragen.
Nee, ich hätte nur noch eine traurige Nachricht, nämlich dass Bobby tot ist.
Ja, Bobby, der Hund. Ja.
Oh Gott, 31 Jahre, der älteste Hund der Welt. 31, ja. Wahnsinn, oder? In Spanien lebte der.
War 31 und 5 Monate.
Wahnsinn, ne? Das war doch vor einem halben, dreiviertel Jahr oder sowas, dass er dann offiziell den Titel bekommen hat im Guinness-Buch, als dass er der älteste Hund. Ja, jetzt ist er dann auch gestorben.
Und das Geheimnis seines langen Lebens, sagt zumindest der Besitzer, ist wohl, er hatte nie ein Halsband um.
Ach.
Also logischerweise auch war nie an alleine, hatte ein logischerweise glückliches Zuhause und hat immer mit Katzen zusammengelebt.
Im Dorf, ne? So ganz,
im
ganz
Dorf,
gemütlich.
Ja, ja.
Und genau. Hier der Besitzer, der ist ja, ich glaube, der ist gar nicht mal älter als der Hund, ne? Oder? Mhm. Der ist von klein auf als Kind mit diesem Hund aufgewachsen. Stellt euch das mal vor, das ist wirklich sein Lebensbegleiter richtig gewesen über sein ganzes
Leben. Beide ohne Halsband.
Vermutlich, man weiß es nicht.
Vermutlich, ne? Ja. Ja.
Ach, traurig. Ach, traurig.
Ich habe noch was zum Thema Kultur. Bin ich gestern zufällig drauf gestoßen und ich freue mich total, weil es muss jetzt demnächst, vielleicht können wir auch gleich mal nachgucken, es muss jetzt die neue Staffel von The Crown langsam losgehen.
Ach, echt?
Ja.
Die Fernsehzeit jetzt, wieder die los,
letzten,
ja.
Jetzt geht die Fernsehzeit wieder los. Die letzten Wochen von Lady oder Prinzessin Diana. Ja, werden da.
Das sind die nicht aber irgendwann auch mal abgehandelt? Also
die letzte Folge, habe ich gestern gesehen. Ich war ja Fan, ja, okay, von The Crown. Und die letzte Folge habe ich gestern gesehen. Also der weiß gar nicht, wie alt die ist, der vorangegangenen Staffel. Mhm. Wahrscheinlich ist das jetzt auch ein Jahr oder zwei Jahre alt, weiß ich nicht genau. Also da ist es so, dass Dodi Al-Fayed, also dieser Multimilliardär, der jetzt vor kurzem auch gestorben ist,
der Vater.
Und ja, der Vater, dessen Sohn ist ja, ach so, der Vater. Ja, richtig, Dodi war der Junge. Und der Vater hieß Papa Dodi. Ich sag jetzt mal Papa Dodi. Also die Geschichte ist jetzt so, dass Papa Dodi, der kennt die Diana. Ja. Und die haben sich dann irgendwie in London zum Essen getroffen und laden sie jetzt ein nach, ich glaube, Saint-Tropez auf seine Yacht. Aha, ja. Und Dodi Al-Fayed, der Sohn, also Sohn Dodi, der hat zu dem Zeitpunkt aber eine Freundin, irgendeine Schauspielerin, weiß nicht genau, ob das eine Schauspielerin ist, die man kennt oder kannte. Und ja, jetzt wird's ganz spannend. Jetzt kommt also Diana auf diese Yacht, ja, auf diese riesen Luxusjacht dieses ägyptischen Multimilliardärs. Und jetzt bin ich mal gespannt, jetzt lernt die ja den Dodi kennen dort, ne? Und wie das so läuft. Und da gibt's ja dann dieses berühmte Foto, kennt ihr das, wo sie auf diesem Sprungbrett sitzt auf der Yacht. Ich glaube, es ist das Heck von der Yacht und dieses riesen Sprungbrett und sie lässt so die Beine baumeln und millionenfach fotografiert das wohl. Also 14 Tage ist das wohl vor ihrem Tod aufgenommen worden. Also das behandelt jetzt die letzte Staffel von The Crown und ich bin gespannt. Ich müsste jetzt, hast du mal geguckt, Micha, du hast Internet im Westen. Du bist doch, ihr habt doch WLAN da drüben. Guck mal bitte, Micha sitzt da jetzt.
The Crown.
Wo erwischen wir dich gerade, Micha?
Ich bin gerade hier auf meiner Yacht. Ich sitze gerade auf dem Brett.
In der Kaminade, musst du jetzt sagen, ja.
Bis zur sechsten Staffel müssen sich nicht mehr allzu lange gedulden. Ja, ich akzeptiere alle Cookies.
Ja.
Das ist wieder Teil 1 ab dem 16. November, die Folgen 1 bis 4. Und dann musst du wieder bis zum 14. Dezember warten, dann kommt der Rest.
Ach so, okay, echt klar. Also sind wir jetzt etwas zu früh, 14 Tage zu früh, 3 Wochen zu früh, dass wir drüber gesprochen haben. Wir können das ja dann nochmal erneuern. Oder ich halte euch dann einfach auf dem Laufenden ab Mitte November.
Ich bin so gespannt, wie es ausgeht. Das ist ein bisschen wie Titanic gucken, ne? Dass man
immer denkt, ja.
Ach, klar, vielleicht schaffen sie es ja doch diesmal, ne?
Ja. So. Okay, denn das war jetzt die Kulturecke. Wenn niemand mehr hat, jemand noch irgendwas? Gottes Willen, ich möchte das jetzt hier nicht abwürgen.
Kulturausgleich. Nein, wir können aber auch gerne irgendwie.
Dann können wir jetzt schon zur finalen Frage kommen.
Ja, Christine, also ich würde jetzt die vorne sagen, ja, der Stärkste fliegt vorne, würde ich jetzt lösen wollen. Und die Frage wurde ja eben schon gestellt, ja.
Ich muss euch gestehen, ich habe schon wieder keinen Witz.
Ja,
wie doof. Ja, weil sich die
Ariane,
einfach, Dankeschön, weil sich Ariane einfach nicht gemeldet
hat. Meine Annika, die hat schon vorgeliefert. Ich habe hier
eine ganze Liste. Alles klar. Also im Zweifel könnte ich wieder Schulden machen und bei dir borgen, ja?
Ich sag nur Ariane, also vielleicht mal mit der Annika kurz schließen. Annika hat wirklich hier, also ich habe noch ein paar. Ich habe auch noch keine ausgesucht, muss ich zu. Was? Nackt?
Ihr merkt, die Mädels sind die Lustigen, ne? Ja, ich meine, ihr kriegt beide von Frauen Witze geschickt.
Ja, wahrscheinlich sind wir denen zu ernsthaft oder irgendwas. Ja. Aber wir haben ja gesagt, diese politischen Diskussionen, die schieben wir einfach zur Seite. Ja.
Das stimmt, wenn ich jetzt gerade durchgucke, also hier von Annika, da sind so auch so 2, 3 frauenfeindlich, möchte ich jetzt fast nicht sagen. Es geht so ein bisschen gegen Männer fast schon, ja.
Um Gottes Willen, bloß nicht. Ja. Also lieber, oder wir können uns ja angewöhnen, vielleicht am Anfang auch schon einen Witz zu erzählen. Da müssen wir nicht so viel über Politik reden. Wir machen am Anfang und am Ende einen Witz.
Das ist manchmal auch sehr erheiternd.
Die Kuba-Krise hat sich nämlich jetzt.
Die Kuba-Krise, die haben wir noch gar nicht besprochen.
Kennt ihr den Film? Oh, hier, Kulturtipp, kann ich noch nachschieben, aber den kennen wahrscheinlich die meisten. 13 Days mit Kevin Costner, wo es um die Kuba-Krise geht, Kennedy, also kurz zusammengefasst, wenn ich das richtig verstanden habe, im Grunde genommen war der damalige amerikanische Präsident, also John F. Kennedy, derselben Situation wie der russische Präsident Putin. Also die Sowjetunion hat damals Kuba aufgerüstet, ja, und Kennedy hat daraufhin reagiert und gesagt, wir können es nicht zulassen, dass eine uns feindlich gesonnene Macht Waffen und Raketen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft stationiert, ja, in unmittelbarer Nähe zu unserer Grenze, zu unseren Großstädten und so weiter und so fort. Da hatte Kennedy gesagt, entweder die Raketen kommen dort wieder weg oder es wird einen großen Krieg geben. Es gab damals keinen Krieg, weil Kuba wieder abgerüstet wurde. Anders als das dann leider in der Ukraine weitergegangen ist. Da wurde ja nicht wieder abgerüstet, sondern ganz im Gegenteil. Und dann kam es ja dort bekanntermaßen zum Krieg. So.
Und dann mal schnell googeln, wo die Unterschiede in den beiden Fällen sind. Es gibt ein paar.
Ja, aber da werden wir es gibt ein paar, aber das war ich so nur mal grob. Nee,
das war
ne? Also grob, Kennedy hat das damals besser kommuniziert. Der hat das natürlich ja. gesagt, wir lassen uns nicht bedrohen und so weiter und das geht auch nicht und räumt die Raketen dort wieder weg. Ja. Oder aber es passiert ein großes Unglück und Khrushchev hat damals sinngemäß gesagt, man muss sich nicht immer messen oder man muss nicht immer messen, das ist immer wieder bei den Vögeln, man muss nicht immer gucken, wer der Stärkere ist, sondern manchmal kommt es eben auch darauf an, wer der Weisere ist. Und Khrushchev hat damals relativ weise reagiert und gesagt, wir ziehen uns da mit unseren Waffen aus Kuba wieder zurück, bevor die Situation eskaliert. Übrigens diplomatisch hinter den Kulissen wurde das ganz clever gelöst. Das heißt, die Russen haben ihre Waffen dann aus Kuba wieder abgezogen und die Amerikaner mehr oder weniger im Stillen ein paar Raketen aus der Türkei. So hätte man das jetzt auch lösen können. Ja? Hätte man sagen können, die Russen ziehen ihre Raketen aus Kaliningrad zum Beispiel ab, ja? Und dafür akzeptiert der Westen eben den neutralen Status der Ukraine oder wie auch immer. Aber das führt jetzt zu weit, jetzt sind wir schon wieder in einer politischen Diskussion. Ja? Ich wollte nur sagen, dass wir das in Zukunft weglassen und vielleicht lieber noch einen extra Witz erzählen. Welcher?
Ja. Achso, gibt es jetzt gar keine Frage mehr?
Doch, jetzt hier schon wieder. Ich mache es ganz simpel, also völlig unpolitisch, sondern Grundschulwissen. Ja. Und zwar, wir reden mal über Weihnachtsbaum. Na, ist ja gar nicht mehr lange hin. Zwei Monate.
Habe ich gelesen.
Ja, wird teurer. Ja. Der klassische Weihnachtsbaum ist ja meist die Nordmanntanne, ist, glaube ich, der meistverkaufte Weihnachtsbaum. Die Nordmanntanne. Was ist denn das? Ist das ein Nacktsamer oder ein Bedecktsamer? Grundschulwissen.
Grundschulwissen,
die Nordmanntanne. Ein Nacktsamer oder ein Bedecktsamer?
Ich möchte wieder über Goethe und sein Sexleben
reden. Ja, bitte, ja, ja. Das wusste Goethe wahrscheinlich vor seinem 40. Geburtstag auch nicht.
Doch, ich sag Nacktsamer. Du meinst
Grundschulwissen?
Doch, das war ein großer Pflanzensammler und Steine und so weiter. Ne?
Ich sag Nacktsamer. Nackt.
Du sagst
ich sag nackt. Ich weiß nicht warum, ich sag jetzt Nacktsamer.
Dann sag ich angezogen. Oder wie, wer was war?
Bedeckt.
Bedeckt, sagen. Ja.
Ich glaube, irgendeiner von euch eine Erklärung dazu?
Die Nordmanntanne hält sich bedeckt.
Ich würde jetzt sagen, wenn es so einen Tannenzapfen hat, dann ist es wahrscheinlich bedeckt. Und wenn aber irgendwie da kein Tannenzapfen drum ist, sondern irgendwie der Samen, keine Ahnung, was weiß ich, wo hängt denn der an den Nadeln da? Wo hat denn die Nordmanntanne überhaupt was hängen? Weiß ich gar nicht. Also ich habe noch keine Nordmanntanne mit Zapfen gesehen, deswegen sage ich jetzt nackt.
Du sagst nackt. Ich glaube bedeckt, weil für mich ist das ein Winterbaum und ja, das ist schon, der muss sich schon bedecken. Das
Christine
ist,
stöhnt so, dass wir beide wirklich null Ahnung haben und auch totalen Schwachsinn erzählen.
Christine, komm, sag.
Also eine Nordmanntanne hat Zapfen, wie jeder andere Nadelbaum auch.
Ja. Okay.
Ich wollte es jetzt nur mal
sonst
so.
Sonst könnte sich gar nicht vermehren.
Ja, bei mir kamen die nie mit Zapfen an. Die hat Obi und Hagebaumarkt und so weiter, haben die immer alle vorher anscheinend abgemacht.
Okay, also
stimmt, habe ich auch noch nie gesehen. Ja,
richtig. Also Nordmanntanne hat Zapfen.
Die Großen haben wahrscheinlich Zapfen.
Naja, jede Tanne halt.
Ja. Kerzen also haben sie. Bei mir haben sie immer Kerzen.
Okay, also die Tanne hat Zapfen, genauso wie eine Fichte oder eine Kiefer. Die haben alle Zapfen, sind nämlich Nadelbäume.
Das heißt, früher habe ich die Zapfen so aus Schokolade dran gehängt. Kennt ihr das so am Weihnachtsbaum, so Schokoladenzapfen? Mmh, lecker.
Die sind auch aber bedeckt mit dieser die Folie drumherum. Ja.
Okay, aber jetzt die Erklärung. Gut,
also,
bedeckt oder nackt?
Es ist nackt. Alle Nadelbäume sind nackt.
Wusste ich doch, habe ich doch gesagt.
Ja, also hast recht, die Erklärung hat halt ein bisschen geholpert, ne? Weil die Samen quasi nackig im Zapfen drin sind. Hm. Und deshalb sind alle Nadelbäume Nacktsamer und alle Laubbäume sind Bedecktsamer, weil die ja Blüten ausbilden und der Samen quasi in der Blüte, Fruchtkolben und so weiter, dort der Samen drin ist. Und deshalb ist ein Laubbaum immer ein Bedecktsamer und ein Nadelbaum, wo die Samen nackig im Zapfen drin sind, immer ein Nacktsamer.
Also wenn du jetzt noch zweimal nackig und Samen sagst, wird dieser Podcast automatisch, glaube ich, indiziert.
Das glaube ich auch.
Grundschulwissen.
Ja, okay. Das wissen wahrscheinlich sogar die Meisen. Ja. Wahrscheinlich. Definitiv. Nee, das ich glaube schon, ja.
So, ich hätte gewonnen, ne? Übrigens.
Du hättest gewonnen, ja. Richtig?
Das heißt, du hättest gewonnen und ich müsste jetzt wieder eine Hypothek bei dir aufnehmen, Micha. Dürfte ich mir denn einen Witz von dir borgen?
Und wir bleiben thematisch bei Goethe und Tannenzapfen und
aber sehr gerne, ja.
Dann machen wir es so, es ist ja jetzt ein Gespräch zwischen zwei Kerlen, kann es jetzt durchaus sein.
Okay.
So.
Okay.
Und dann sagst, also ich klage dir mein Leid, also nämlich wir sind im sexuellen Bereich ja weiterhin und dann
okay. Oh, was ist denn, Micha? Kannst du es uns sagen? Hört doch keiner zu hier beim Podcast. Was hast du?
Ich freu mich auch, wenn das so wie bei Goethe dann irgendwann passiert. Also,
wenn es mal soweit ist.
Ich kann es kaum erwarten.
Aufs erste Mal, ja.
Bis dahin schreibe ich noch gut und dann bin ich kein Dichterfürst mehr.
Ja, stimmt, wir sind ja beide noch kinderlos, fällt mir gerade so auf. Ja. Bei uns wird man das auch berichten eines Tages. Oh, lange, 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 kinderlos. Ja, aber ich wollte jetzt nicht
ich möchte jetzt nicht weiter über deinen Zapfen diskutieren. Also, und zwar, ich klage dir mein Leid und dann sagst du, Mensch, das ist doch total unfair, du musst auch mal da an deine Frau denken. Ne?
Also ich muss mir merken, du musst mal an deine Frau denken.
Ja, das ist dein väterlicher Rat. Ne?
Also an dieser Stelle. Klar.
Das ist jetzt, weißt du, ich jetzt hier mit meiner, in der Sturm- und Drangzeit und fange jetzt ja gerade erst an, das zu entdecken. Ich komme gerade aus Italien zurück. Ne?
Ja, okay, alles klar. Also ich eröffne das Gespräch und frage jetzt einfach, hallo Micha, wo erwische ich dich denn gerade?
mitten im Sex. Nicht ganz. Nicht ganz, ich höre Lanz. Nee, aber gut, dass du anrufst, Mensch. Ja. Ich muss mit dir dringend mal reden.
Na komm, lass raus. Komm.
Ja, lass raus, das ist genau
das. Ja, ist was mit dem Zapfen, oder?
Nee, du gibst genau die richtigen Stichworte, Mensch. Ich habe so ein Problem. Das ist, wenn es dann passiert, dann passiert es immer zu schnell. Es passiert immer zu früh. Also wenn wir beim Sex sind, ich komme immer irgendwie zu früh.
Ach, blöde Sache. Was sagt denn deine Frau dazu?
Nee, du musst an deine Frau denken.
Du musst
du musst an deine Frau denken.
Ach so, ja, Mensch, du musst auch ein bisschen mal an deine Frau denken.
Ach Mensch, du...
Entschuldige, ich hab's versaut.
Ach Mensch.
Ich weiß schon, wie es ausgeht.
Ja, jetzt haben wir es alle.
Ich weiß, wie es ausgeht.
Mensch, du musst doch mal ein bisschen an deine Frau denken.
Also alle, die jetzt gerade zuhören, denken sich diesen Mittelteil gerade weg. Dann wird der Witz auch wieder gut. Ja, Annika, ich habe mein Bestes getan. Annika, es liegt nicht an mir. Okay, aber der andere kommt immer zu früh mit seiner falschen Pointe. Okay, also wie gesagt, ich komme zu früh und du sagst jetzt,
Sag noch mal.
Ja, du musst doch mal an deine Frau denken, Mensch.
Das ist eine Idee. Also wenn ich das mache, das könnte klappen.
Ja, aber vorher war es, fand ich auch ganz schön, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Sorry, dass ich die Pointe vorweggenommen habe.
Sehr schön. Wir schreiben das Annika auf, ne?
Toll, also der war so gut, dann würde ich da jetzt eigentlich zwei Witze schulden.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob das jemals eingelöst wird.
Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Sei denn, jemand hat noch ein Statement irgendwie.
Das steht für sich.
Nö, ich mache das ja nicht so wie du, einfach mal so im Nebensatz irgendwas fallen lassen, wo man dann denkt, nee, ich habe nichts mehr. Ich bin durch.
Ja. Ich bin froh, dass uns Frau Strack-Zimmermann nicht hört und insofern, an alle, die uns hören, liebe Grüße, eine schöne Woche beziehungsweise schöne Zeit. Wir sind bald wieder da, nächste Woche nämlich und ansonsten auch.
Versprich nichts, was wir nicht halten können.
Aber ist nächste Woche irgendwas? Nee, gar nicht. Ne? In Sachsen ist Reformationstag.
Stimmt.
Und beziehungsweise nicht nur in Sachsen, sondern in einigen Bundesländern, in den vorwiegend protestantischen Bundesländern ist Feiertag nächste Woche.
Ja, und die anderen haben teilweise den katholischen, also alle Heiligen ist dann auch noch, ne? Ja.
Richtig, richtig. Ja. Aber wir schaffen das schon, das mal so einzufliegen. Ja, und dann erzählen wir uns, beziehungsweise lassen wir uns von Christine vor allem erzählen, wie es war mit
Knödeln.
Den Meisenknödeln. Und dann ist ja wirklich bald Zeit für Gans mit Knödel, Micha. Dann ist ja bald der 11.11., der Martinstag.
So. Ach, schön. Ich könnte jetzt auch nicht mehr sprechen, weil ich fange an zu sabbern, weil ich
denke
an die Gans. Ja.
Ja, okay. Dann also, schöne Zeit und bis demnächst.
Bis dann. Ciao. Tschüss.